Kannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Viertelstunde noch zu spielen, Demirovic und im Hintergrund der Führich hat Platz ohne Ende und lässt den Laden hier explodieren. Na, endlich Moment für Stuttgart und Lautern denkt über die eigenen dicken Chancen, die verpassten, zur Führung nach. Klasse rausgespielt und wenn man alle Torchancen zusammenrechnet, ist diese Führung auch durchaus verdient. Lautern macht einen starken Eindruck hier, aber am Ende reicht es nicht. Stuttgart steht im Achtelfinale, Lautern Pokalfinalist der Vorsaison ausgeschieden.
2:1 gegen Holstein Kiel, 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Hinter dem VfB Stuttgart liegt eine erfolgreiche Woche mit wichtigen Siegen. Darüber sprechen wir heute in gewohnter Runde mit Philipp Meisel.
Grüße.
Und mit Felix Mahler.
Grüße aus dem Remote.
Ja, heute sind wir nach einer ganzen Weile mal wieder schön im Homeoffice, probieren hier auch unser Tool aus, weil wir das tatsächlich schon eine ganze Weile nicht mehr hatten. Also wir hoffen, dass die Tonqualität für euch da draußen so gut ist wie immer. Wie gewohnt, soll es mal ein paar kleine Kraxel oder sonst was geben, dann bitten wir das natürlich zu entschuldigen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir hier gut durchkommen. Wir sehen uns alle, wir hören uns alle. Und gesehen haben viele von euch da draußen die beiden Heimpartien des VfB Stuttgart. Ich würde sagen, obwohl wir jetzt ja gerade Chris Führich und sein Tor gegen Lautern gehört haben, machen wir es wie immer gegen chronologisch vor, oder? Und quatschen erstmal über diesen wichtigen Sieg im, wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, wichtigsten Spiel dieser Passage zwischen den beiden Länderspielpausen, 2:1 gegen Kiel, Philipp. Und nach unserer Folge letzter Woche würde ich jetzt einfach mal die These aufstellen, das ist so ein Bundesliga-Heimsieg ganz nach deinem Geschmack, oder?
Das ist richtig. Man hat dem Druck standgehalten, man hat die Herausforderung angenommen, man hat die Basics abgerufen. Ich als alter Kreisliga-Romantiker freue mich da natürlich, weil es einfach darum geht, also das ist einfach das allererste, um das es geht, bevor dann das Joga Bonita kommt, ja, das schöne Spiel, die Schleifchen, die man dran bindet an so manchen Kick. Ich hatte auch das Gefühl, dass trotz dessen, dass man eben ordentlich Widerstand bekommen hat, das nicht wirklich, sag ich mal, Eindruck hinterlassen hat bei den Herren in Brustring-Trikots. Und deswegen habe ich mich natürlich am Samstagabend innerlich auf jeden Fall gefreut und glaube ich, das Ganze auch in unserem 90+3 Video recht sachlich rübergebracht. Hat euch ja auch ganz großen Spaß gemacht, wenn ich mal nur die Abrufzahlen daran ziehe, die da gelaufen sind.
Das war verrückt.
Und insofern, ich hatte es ja im Vorfeld schon angekündigt und auch im Video nochmal gesagt, der Blick auf die Tabelle vor dem Spiel und der Blick auf die Tabelle nach dem Spiel, da braucht man jetzt kein Rocket Science zu studieren, um zu kapieren, dass da ordentlich Druck drauf war. Und der VfB hat ihm standgehalten, das ist positiv.
Felix, weil du dich ja ein bisschen mehr mit Rocket Science und Zahlen auskennst, der pure Blick auf die Tabelle, wir hatten das ja in der vergangenen Woche, dieses Spiel gegen Kiel so ein bisschen als Chance ausgeschrieben, gesagt, der VfB hat die Chance, in der Tabelle den Schritt in die richtige Richtung zu machen. Das hat er geschafft, hat jetzt 12 Punkte auf dem Konto, die Kieler bei 2 distanziert, 10 Punkte Abstand. Und auch die anderen Ergebnisse, da gab es viele Unentschieden, vor allem am Sonntag. Ich würde mal sagen, wenn man sich die Bundesliga-Tabelle anschaut und vorne klammert man Bayern und Leipzig aus, die da wirklich schon ein Stück weit wegrennen, ist der VfB doch in der Tabelle irgendwo genau da, wo man sich das eigentlich vorstellen konnte mittlerweile, oder?
Ja, wir haben es letzten Wochen ja schon oft angesprochen, dass der VfB eigentlich auch in der Champions League eigentlich im Lot ist, eigentlich da, wo man sein möchte. Es fehlen halt vielleicht die ein, zwei Pünktchen. Gewinn halt gegen Mainz oder Gewinn in Wolfsburg, was in beiden Fällen vermutlich verdient gewesen wäre. Dann stehst du sogar auf 14 Punkten, bist immer noch nicht ganz, ganz oben dran, aber wie gesagt, das darf auch nicht der Anspruch sein, dass man jedes Jahr um Platz 2 und 1 spielt. Aber jetzt bist du auch auf den Freitagabend gesehen, 3 Punkte weg von Leverkusen, hast immer noch so ein paar Teams, die aktuell auch diesen Überraschungsmannschaftscharakter haben, Freiburg, Frankfurt, auch Union, können sich auch alle oben halten, ne? Die spielen einen guten Ball bisher, vor allem Frankfurt da oben sehr, sehr spannend, aber theoretisch halt Vereine, die irgendwann mal auch mal 2, 3 Plätze wieder runterrutschen, also da ist der VfB voll dabei. Wie gesagt, so 1, 2 Spiele waren oder vielleicht 1, 2 Unentschieden waren es zu viel, so hat es der Hoeneß auch formuliert. in diesem kurzen Zwischenfazit. Und das Spiel gegen Kiel, ja, musst du halt mal so gewinnen. Das hat der VfB, ja, nicht ganz verlernt, aber auch seine Schwierigkeiten gehabt. Ne? Siehe Mainz doch, Last-Minute-Tor kassiert gegen Hoffenheim erst spät selber ausgeglichen, so eklige Spiele. Deswegen sehe ich das sehr, sehr positiv, dass man das Ding so gewonnen hat und auch quasi gefühlt im gleichen Stil nochmal so gegen Lautern.
Das Spiel hatte durchaus einige Facetten zu bieten gegen den KSV Holstein. Und wie VfB-Trainer Sebastian Hoeneß das alles einordnet, das hören wir jetzt mal.
Wir, das habe ich vorher gesagt, wussten um die Wichtigkeit des Spiels. Für mich war es das wichtigste Spiel bis hierhin. Und das liegt einfach daran, dass es natürlich in der Bundesliga, und das ist für uns der wichtigste Wettbewerb, natürlich auch darum geht, dran zu bleiben. Insbesondere natürlich auch zu Hause versuchen, gute Spiele zu machen und auch entsprechend Punkte zu holen. Das ist uns gelungen. Und ich finde auch auf eine gute Art und Weise. Ich bin wirklich zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft das Spiel bestritten hat. Marcel hat es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, das 1-0 ist ein bisschen zu niedrig. Dürfen nicht vergessen, auch Kiel hatte eine sehr gute Chance, wo Maxi in letzter Sekunde nochmal klärt. Aber ansonsten, glaube ich, waren es wir, die viele Chancen kreiert haben. Und da kann es auch eventuell 3-1 stehen. 2-0. Gehen dann in die zweite Halbzeit mit einem gefährlichen Ergebnis. Auch da fand ich es absolut okay. Spielkontrolle weiterhin auch noch Gefahr. Machen dann kurz vor unserem Wechsel das 2-0. Und dann ist es ein Spiel, wie du es spielen möchtest nach so einem Spiel am Dienstag. So, und dann schwächen wir uns selber. Ich glaube, das hat jeder gesehen, dass wir dann ein Spiel, das absolut in die richtige Richtung geht, wieder öffnen, ja, durch eine gelb-rote Karte, die sehr unnötig war. Ja, und dann haben wir es verteidigt, kriegen dann, glaube ich, durch die erste Chance nach der gelb-roten Karte, kriegen wir das 2-1 und dann ist das Spiel natürlich offen. Und hinten raus sind wir natürlich dann froh, dass der Ball nicht reingeht von dem Kieler Stürmer. Ich glaube, es wäre nicht gerechtfertigt gewesen und trotzdem können solche Spiele so laufen und deswegen ist es auch ganz klar, dass uns sowas nicht passieren sollte. Das ist ganz klar, aber jetzt unterm Strich das ganze Spiel betrachtet, bin ich absolut zufrieden und natürlich glücklich über die 3 Punkte.
Soweit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel und ja, ich glaube, es ist wirklich ganz spannend. Man kann das so ein bisschen auch in Phasen einteilen, Philipp. Guter Start, wie ich finde. Direkt gezeigt, wo es lang geht, wer hier die Heimmannschaft, wer der Favorit auf dem Papier ist. Und dann war es, finde ich, eine ganz gesunde Mischung aus Hausmannskost, wie es, glaube ich, unser Kollege Heiko Hinrichsen in seinem Kommentar geschrieben hat, und aber auch wirklich guten Fußball. Denn die beiden Tore, die der VfB erzielt hat, die waren allemal wunderbar anzusehen.
Ja, selbstverständlich. Also man kann eigentlich fast von Traumtoren sprechen. Ne? Also ja, das erste Konter im eigenen Stadion, ja. Herzlich willkommen in der Bundesliga Holstein Kiel, ja. Solche Dinger fängst du dir auch nur, wenn du eben noch etwas grün an den Ohren bist, ja.
Erinnerst du dich, als der VfB mal in Dortmund, ich glaube, als Aufsteiger so ein Kontertor gefangen hat, kurz vor Schluss, als es 1-1 stand, aus einer eigenen Ecke sich natürlich so ein Ding gefangen hat, naja. Das ist das klassische Beispiel.
Das ist das klassische Beispiel. Und, beim zweiten, da siehst du halt, dass bei LB, wie sie ihn nennen, also bei LB Lalden, da siehst du das Selbstvertrauen von dem Tor in Turin, ja, dann zu sagen, okay, nehme ich so von außerhalb des Strafraums, hatte ich ja auch schon erwähnt, die Tage, dass das, sag ich mal, schon länger her war, dass ein VfB-Stürmer von außerhalb des Strafraums getroffen hat, noch dazu so schön, den kann der nicht halten, der bemitleidenswerte Herr Weider heißt er, glaube ich.
Weiner,
im Holstein-Tor.
Wie der Schiedsrichter Michael Weiner früher, weil sich an den noch jemand erinnert. Ja,
richtig. Und was mir in dem Zusammenhang fast schon ein bisschen zu wenig zur Sprache kommt, mittlerweile leitet uns aber auch zu unserem nächsten Punkt. Ich glaube, wir sprechen viel zu wenig über einen gewissen Herrn Chase in dem Gesamtkontext der letzten Auftritte. Was der Junge da runterreißt, den man noch vor 3 Monaten quasi indirekt die Frage gestellt hat, ist der überhaupt weit genug, um auf dem Niveau zu spielen. Und jetzt spielt er da Woche für Woche und er spielt es in einer Art und Weise, dass ich eigentlich nur den Hut ziehen kann, den ich nicht aufhab. Ja, der ist auch beim ersten Tor da seinen Anteil, ja, weil er köpft den Ball da hinten raus, woraufhin dann der Konter rollt. Ja, aber auch unabhängig davon macht er richtig gute Spiele gerade und hat jetzt auch gegen Lautern, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorgaloppiere, gezeigt, dass er den Ausfall von Jeff Chabot zumindest nicht schwer ins Gewicht fallen lässt, ja. Dennoch müssen wir, glaube ich, über den reden, über diesen Ausfall, ja, denn er hat natürlich zum einen muskuläre Gründe, ist ein bisschen Thema beim Abwehrboss, aber er hat halt auch, ja, sag ich mal, mangelnde Cleverness liegt da zugrunde, ja, weil diese Ampelkarte, wie sich Chabot gegen Kiel eingefangen hat, die sollte man sich eigentlich auf dem Niveau nicht einfangen, zumindest nicht, wenn man ein Spitzenteam sein möchte.
Felix, willst du Jeff Chabot kritisieren oder Henry Chase loben? Suchst du dir aus?
Ja, Henry Chase haben wir schon einige Male gelobt und ich glaube, es ist nur positiv zu sehen, dass wir eben nicht mehr groß über ihn sprechen, weil er wirklich angekommen ist.
Genau.
Hat er schon 10 Pflichtspiele auf dem Kasten? Ich weiß es gar nicht. Aber brutal, brutal stark und auch da hatte ich jetzt direkt nach der gelb-roten Karte war klar, oh, der fehlt den Leverkusen, also der Herr Chabot, aber dachte mir auch, gut, dann stellst halt Roh und Chase da rein und weiter geht das Ding und zur Not noch irgendwann Henriks oder so, wenn noch irgendwer ausfällt, da hatte ich jetzt auch direkt keine große Furcht. Klar, Chabot ist wahrscheinlich der Beste hinten drin und tut trotzdem, dass er ausfällt, wie er ausfällt, vielleicht kann er sich sogar diesmal so ein bisschen schönreden dann von wegen, ich hätte eh nicht gespielt, weil ich bin ja eh verletzt aktuell. Aber das war natürlich ein bisschen arg dämlich, innerhalb von 2-3 Minuten sich eine gelb-rote Karte abzuholen. Gehe ich auch eines der ersten Male nicht mit Dennis Undorf, der nach dem Spiel dann sich hinstellt und sagt, ja, boah, Fußball, alle Emotionen raus, dafür gelb-rot. Ja, lass es halt bleiben. Also steckt ihm halt keinen Spruch mehr, keine Ahnung, dafür hat er auch genug Spieler auf dem Buckel. Das halte ich irgendwie nicht für notwendig, dann sich so eine gelbe Karte abzuholen, eine zweite gelbe vor allem. Die erste habe ich gar nicht groß mitbekommen im Stadion auch.
Ja, die erste kam kurz nach dem 2-0. Das ist ja das, was eigentlich für mich fast noch das Ärgerlichste ist. Es ist ja nicht so, dass Jeff Chabot eine halbe, dreiviertel Stunde mit einer gelben Karte im Gepäck rumgelaufen ist, sondern er holt sich die erste gelbe kurz nach dem 2-0 für einen Foul zwischen Strafraumgrenze und Eckfahne, wo es dann Standard für Holstein Kiel gibt, da gibt es die erste gelbe und dann kurze Zeit später eben die gelb-rote. Das heißt, die erste gelbe ist noch gar nicht so weit irgendwie im Hinterkopf drin, als dass du die irgendwie verdrängt haben könntest. Und dann in der Situation, wo du das Spiel halt vermeintlich entschieden hast mit dem 2-0 und einem Gegner, der nicht mehr viel anzubieten hatte, holst ihn halt natürlich so dann wieder zurück. Und das ist vielleicht auch etwas, was für mich auch noch so ein bisschen als kleiner Wermutstropfen bleibt, weil das gilt jetzt auch für beide Heimsiege, aber ich glaube auch bei dem Kiel-Spiel kann man das so ein bisschen sinnbildlich rausnehmen. Es ist nochmal so ein 2-0 nach dem Juve-Spiel wäre halt schon geil gewesen, weil ich finde, dass sich die Defensive des VfB im Großen und Ganzen wirklich sehr stabilisiert hat. Also wir haben am Anfang der Saison über diese Spiele gesprochen, wo es in Freiburg, zu Hause gegen Mainz, wo auch Chase noch nicht ganz so drin war, der mittlerweile die Entwicklungsschritte genommen hat, da haben wir viel über die Defensive gesprochen, über die Tatsache, dass der VfB viel zu viele Gegentore kriegt. Das hat sich im Großen und Ganzen wirklich deutlich gebessert. Und ich finde es dann schade, dass eben man es trotzdem dann nicht schafft, das eine oder andere Mal mehr ein bisschen noch die weiße Weste zu behalten. Aber ich meine, für so ein 2-1-Tipp ist es ja dann auch nicht schlecht. Fürs Tippspiel, sage ich jetzt mal.
Ich habe 2-0 getippt. Quatsch ist das.
Ja, aber tatsächlich, ich finde das gut, dass ihr und vor allem Philipp, dass du jetzt nochmal Henry Chase angesprochen hast, weil das ist tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Und wenn ich mir gerade nochmal dieses Mainz-Spiel vom geistigen Auge wieder vorhole und diese Entwicklung, eigentlich möchte man fast schon sagen, so ein klassischer Sebastian Hoeneß-Entwicklungsschritt, den Spieler bei ihm macht, der immer, immer wieder das Vertrauen bekommt und immer, immer wieder auf dem Platz stehen darf.
Ja, und alles, wie viele Jahre haben wir ja drüber geredet, dass es jetzt mal Zeit ist, dass mal wieder sich einer wirklich fest im Profikader etabliert und dann auch zu muss ja nicht gleich Stammspieler sein, aber zumindest mal zu ausreichend und permanenten Spielzeiten bekommt. Der letzte von dem ist, das hieß, der hat am Wochenende sein Debüt für den Karlsruher SC gefeiert, mit 14 Minuten Einsatz, der heißt Eckloff, der Mann, ja. Also, das ist aller Ehren wert. Und dabei sollte man es aber jetzt auch bleiben lassen. Ja? Man muss ja hier keine allzu großen Lobeshymnen über den jungen Mann ausschütten, denn da ist natürlich noch jede Menge aus dem Weg zu räumen und Schritte zu gehen auf seinem weiteren Weg. Aber Felix hat einen guten Satz vorher gesagt. Ich meine, dadurch, dass man es eigentlich gar nicht mehr groß erwähnen muss, ist eigentlich schon genug gesagt. Ja, das ist genauso wie mit Schiedsrichtern. Wenn du über Schiedsrichter nicht sprichst nach dem Spiel, haben sie eigentlich eine gute Partie gemacht und so ähnlich ist es da auch. Ja, und ja, kann man leider nicht von jedem Schiedsrichter behaupten, der VfB-Spiel leitet, aber dazu kommen wir noch. Ja, ich reibe mir schon mal ein wenig die Hände. Ja.
Dann würde ich sagen, um unter das Kiel-Spiel einen Strich zu ziehen, fahren wir noch einen Jingle ab.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, in aller gebotener Kürze und doch Wichtigkeit ob dieses 2:1 Heimsiegs, was hat das Spiel am Samstag zahlentechnisch, datentechnisch gebracht?
Ja, das sagst du schon, also Kiel und Lautern werden einen Tacken kürzer, Leverkusen ein bisschen länger vermutlich. Die X-Goals sagen ein 2:1, sie sagen 1,6 zu 0,74, also das wie immer die offiziellen Bundesliga-Daten. Tiefstwert übrigens aus allen VfB-Gegnern, der VfB hat nie weniger X-Goals zugelassen als gegen Kiel bisher. Das hatten wir auch schon vor ein paar Folgen, dass es wirklich vom Freiburg-Spiel gefühlt chronologisch immer weiter runterging mit den XG-Werten der Gegner. Torschüsse 7:3, Ballbesitz 58% pro VfB, Pässe natürlich mehr gespielt, Passquote war wieder top, 89% beim VfB, aber auch 82% bei Kiel. Laufdistanz, ne, der Klassiker, Kiel bisschen mehr als 5 Kilometer mehr gelaufen als der VfB. Sprints haben sie auch so 20 mehr gemacht, 245 auf Kieler Seite, das ist auch der Höchstwert unter allen VfB-Gegnern, konnte man auch so ein bisschen erwarten aus den Daten von vorm Spiel. Gewonnen Zweikämpfe halt dann wieder was, wo der VfB stark war, wirklich 25, 27 mehr gewonnen als die Kieler, was dann auch wichtig ist in so einem Spiel. Mehr Ecken natürlich und ja, der VfB wenig Fouls begangen, 6 Stück, geteilter Tiefstwert bisher aus diesen, was haben wir jetzt, 8 Ligaspielen und 17 Stück bei Kiel, das ist Platz 2, nur ich glaube die Wolfsburger waren es, die haben noch ein bisschen mehr reingehauen in die Haxen. Kurz zu Kiel, das ist natürlich hauptsächlich VfB, aber kurz zu Kiel, keins der ersten 8 Bundesligaspiele gewonnen, gibt nur Saarbrücken, die haben 13 Spiele gebraucht, sonst ist das die längste Serie in der Bundesliga ohne Sieg. Der VfB ist das erste Mal in der Saison 2 Pflichtspiele am Stück gewonnen, Juventus und jetzt Kiel, dann natürlich auch, es war auch ein großes Thema rund ums Spiel. Nummer 1 natürlich die Heimspielserie, 16 Bundesliga-Heimspiele ungeschlagen, längste Serie vom VfB seit 17 Jahren und natürlich Hoeneß war sein 50. Bundesligaspiel beim VfB in der Seitenlinie, 29 Siege, 11 Remis, 10 Niederlagen, auch das eingestellte Vereinsrekord, also die Siege, die 29 Siege mit, hat irgendwer bei uns den Instagram-Post gelesen?
Ich bin noch viel zu alt dafür.
37 Punkte, nee, was
näher? Eingestellte Rekord mit welchem anderen VfB-Trainer?
Ah, Helmut Benthaus, natürlich. Genau. Wo war ich gerade? Ich bin irgendwo falsch abgewogen.
Es war Helmut Benthaus, auch ja. Der war für mich auch so ein bisschen neu, der erste Trainer, mit dem der VfB in der Bundesliga-Geschichte einen Titel geholt hat. Ja. Und auch das ist natürlich ein wilder Wert. Die 29 Siege sind so viele Siege wie alle 5 Hoeneß-Vorgänger zusammen. Labbadia 1, Wimmer 3, Matarazzo 19, Willig 2, Weinzierl 4. Das zeigt, dass die Trainerauswahl da vielleicht mit Abzügen bei Matarazzo schwierig war. Und insgesamt beim VfB, um das mit reinzunehmen, ist er 64 Spiele jetzt schon am Start. Der Hoeneß 38 Siege, 12 Remis und nur 14 Niederlagen. Also es bleibt halt wirklich eine absolute Erfolgsgeschichte hoch 10.
Wenn Felix Mahler so diese ganzen Trainernamen nochmal runterbetet, dann sehe ich 311 Folgen Podcast statt vor meinem geistigen Auge so durchziehen, Philipp. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Für mich leiten sich zwei Dinge aus seinem Blog ab. Zum einen natürlich erstmal Glückwünsche, also zusätzlich dazu. Aber ich mag diese Siege, diese Art von Siege, weil die eigentlich der Mannschaft mehr geben als so klassische, wir hauen euch mal kurz 5-0 weg, Nummern. Ja. Aus solchen Spielen ziehst du mehr als Mannschaft. Das ist das eine. Und das andere ist, falls du zuhörst, Fabian, legt dem Mann einen Vertrag vor und einen Stift dazu, ja, am besten mit Enddatum soll er sich selber eintragen, ja, also glaube ich, der VfB ist gut beraten, alles zu versuchen, über den Winter mit seinem Trainer vielleicht nochmal ein kleines Händchen zu wagen und zu versuchen zu fragen, hey, wie sieht's eigentlich aus, wollen wir nicht nochmal unsere Zusammenarbeit bekräftigen, denn ich glaube, man kann jetzt schon sagen, es wird an Avancen nicht mangeln. Ja, ich habe gestern schon fast ein bisschen durchgeatmet, als die Meldung kam eines gewissen Transferjournalisten, dass Manchester United Ruben Amorim die Klausel gezogen hat und den für 10 Millionen von Lissabon jetzt freikauft, damit sie einen Trainer haben, nachdem sie Ten Hag rausgeschmissen haben. Also der wird natürlich entsprechende Möglichkeiten haben, wird natürlich nicht im Laufe einer Saison und auch nicht im Winter die sich anhören ernsthaft, aber im nächsten Sommer halt schon. Und ich glaube, es ist gut, wenn man da schon vorbaut. Ja, denn es ist, Chase ist ja nur ein Beispiel. Du kannst wahrscheinlich 2, 3 Handvoll aufzählen an solchen Beispielen, wie es der Trainer geschafft hat, aus dem Individuum deutlich mehr rauszuholen als manch andere in den Jahren zuvor.
Philipp, und es ist nicht nur sozusagen die Spielerentwicklung oder das, was auf dem Platz passiert. Was bei Sebastian Hoeneß halt raussticht, ist wirklich dieses Mindset. Ich weiß, es ist ein ausgelutschtes Wort, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch seit Wochen, glaube ich, oder schon vor der Saison sagen, wie schwierig es wird, den Spagat zwischen den Wettbewerben zu schaffen. Du kommst aus einem absoluten Highlight-Spiel bei Juve und hast Kiel und Lautern und gibst es A, in der Öffentlichkeit, auf den Pressekonferenzen vor, wie wichtig diese Begegnungen sind, aber du schaffst es ja allem Anschein nach eben auch intern innerhalb der Mannschaft, das genauso zu vermitteln, dass das so ist und dafür zu sorgen, dass keiner irgendwie abhebt, dass keine Hinterkopfgedanken schon irgendwo bei anderen Partien sind, bei Leverkusen oder bei Atalanta oder bei Frankfurt, sondern es ist wirklich der Fokus und das hast du in gegen Kiel und gegen Lautern bei beiden Spielen gesehen. Warum? Weil bei beiden Spielen die Mannschaft von der ersten Minute an da war, uns keine Anlaufschwierigkeiten gab und das ist für mich auch ein Verdienst des Trainers. Das heißt, das eine ist, dass Entwickeln der Spieler. Das andere ist aber offensichtlich, dem gesamten Kader, dem gesamten Konstrukt VfB Stuttgart einzutrichtern und zu vermitteln, dass Kiel wirklich dieses wichtigste Spiel in diesem Block war und das nicht einfach nur eine Floskel ist, sondern das mit Leben zu füllen. Und das ist, glaube ich, eine Riesenstärke.
Es gab eben keine bösen Überraschungen. Das habe ich mir auch so nach dem Spiel gedacht gegen Kiel. Gegen Lautern, klar, kommen wir später zu, mehr Rotationen, mehr Überraschungen, aber gerade gegen Kiel, das Ding lief, wie ich es mir erwartet hatte.
Felix, lass uns ganz kurz, jetzt dürfen wir es sagen. Wir haben in der vergangenen Woche nach der Aufnahme, laufen Felix Mahler und ich aus dem Pressehaus und sagen uns, zum Glück haben wir die Ergebnisse aus den früheren Champions League Highlights nicht im Podcast gesagt. Erinnerst du dich, wie die Spiele? Nach dem 2-1 gegen Manchester spielt der VfB zu Hause gegen den 1. FC Köln 0-0. Damals. Nach dem Spiel gegen Urzicheni gab es, glaube ich, ein 1-1 gegen Mainz.
Genau, ja.
Das heißt, es wäre, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, fast schon prädestiniert gewesen, dass nach diesem Highlightspiel in Turin der VfB gegen Kiel vielleicht ein Remis holt. Macht er aber nicht, sondern schießt ein frühes Tor, markiert sein Revier und holt am Ende dann den Sieg. Und das ist sozusagen auch nochmal was diesen VfB vielleicht noch ein Stück weit unterscheidet von den anderen.
Bevor ihr jetzt in noch höhere Höhen euch begebt, ja.
Gehen wir lieber im Gegensatz zu Rudi Völlers noch tieferem Tiefpunkt, meinst du?
Ja, richtig. Lass mal kurz ein bisschen Werbung einspielen, dann schauen wir auf das Pokalspiel gegen die Roten Teufel.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Felix Mahler hat es gerade in seinen Daten zum Kiel-Spiel gesagt, es war das erste Mal, dass der VfB 2 Pflichtspielsiege hintereinander geholt hat. Ich darf vorwegnehmen, der VfB hat sogar 3 Pflichtspielsiege in Folge geholt. Denn nach Turin und Kiel folgte der 1. FC Kaiserslautern im Pokal. Und darüber sprechen wir jetzt. Wie habt ihr diese Partie wahrgenommen? Ich glaube, als erstes kann man mal sagen, stimmungstechnisch war das schon geil, oder? Am Dienstagabend.
Also ich habe irgendwann erste Halbzeit, habe ich zum Carlos, der saß neben mir, gesagt, es war noch relativ früh in der ersten Halbzeit, vielleicht so eine Viertelstunde gespielt. Es war noch, ich meine, es war noch vor dem Tor, ja, vor dem Stuttgarter Tor. Ja, genau, kurz davor, danach fiel's. Ja, stimmt. Jedenfalls habe ich zu ihm gesagt, ich könnte den ganzen Tag da hingucken, den ganzen Abend. Ich brauche das Spiel gar nicht sehen. Ich will nur den Auswärtsblock angucken. Ja, weil die natürlich einfach mega Gas gegeben haben. Und es war halt nicht nur der Auswärtsblock, sondern halt auch noch drumherum die 2, 3 Blöcke, da war richtig viel Lautern unterwegs. Die haben gefeiert, die sind gehüpft, die sind gesprungen. Der VfB hatte zum ersten Mal in dieser Saison nicht nur auf dem Feld, sondern auch auf den Rängen einen ebenbürtigen Gegner, so ein bisschen, ja, was die Fanszene angeht und ihre Power dahinter. Ich bin 2,5 Stunden vor Anpfiff schon am Stadion gewesen, park mein Auto und um mich rum nur Lauterer, ja, die erstmal die ganze Gegend voll gestickert haben. Ich hab noch Glück gehabt, dass meine Karre verschont wurde. Jedenfalls, das war schon stark. Das war einfach der, der Rahmen war dem Spiel angemessen. Ja, und du hast einfach dieses, man spürt das ja. Man spürt, okay, heute ist Do or Die, heute ist Pokal, heute ist Flutlicht, heute knistert's, guter Gegner, ja, die sich auch einfach von der ersten Minute an, das muss man ihnen wirklich attestieren, nicht versteckt haben. Sowohl auf den Rängen als auch auf dem Platz. Und das war sehr schön anzusehen. Hat dann zu einem, ein schönes altes Reporterwort kommt mittlerweile viel zu selten vor, rassigen Spiel geführt. Ja.
Einen klassischen Pokalfight.
So, Christian. Und ja, war einfach schön, da gestern Abend Teil davon sein zu dürfen. Hat mir auch auf den Rängen, muss man ja einfach so sagen, man stumpft ein bisschen ab, wenn man so viele Fußballspiele macht, wie wir das machen. Ja. Und da ist nicht mehr, man hangelt sich nicht nur von Highlight zu Highlight, ja, das ist einfach so. Aber gestern Abend war mal wieder so ein bisschen Gänsehaut-Atmo angesagt und das habe ich sehr genossen.
Felix sieht es wahrscheinlich ähnlich.
Ja, das war ja also, du hast von Rahmen gesprochen, das war gefühlt zu groß für eine zweite Pokalrunde. Also zweite Pokalrunde ist eigentlich nach, was hatten sie jetzt, Münster, das wäre eigentlich dann, die nächste Runde ist dann auswärts, keine Ahnung was, Regensburg. So. Aber das hat der VfB ja sowieso nicht, letztes Jahr war auch zweite Runde zu Hause Union, danach kam direkt Dortmund und danach Leverkusen. Also die Auslosungen sprechen ja für schwerere Gegner oder für interessantere Auslosungen im VfB aktuell. Sonntag ist ja die nächste dann, Sonntagabend. Aber das war riesengroß. Ich stimme komplett zu. Der Ausblock von Lautern war wahrscheinlich der lauteste die Saison bisher. Vor allem auch aus dem Kurvenblick. Du hörst ja meistens nicht. Du siehst, okay, das sind Scheiß, die hüpfen, die geben Gas oder du hörst es nicht, aber du hast es gehört. Das Letzte, was nicht in die Region kam, was die Stärke vom Gästeblock angeht, aber was auch quasi überraschend gut war Prag. Die beiden würde ich so ein bisschen nennen, aber wir mit Vorteilen Lautern, was das angeht, das war schon richtig stark auf dem.
Prag kriegt halt nur 5%, ne? Aber ja, die haben quasi aus ihren 5% haben sie echt auch viel gemacht, finde ich auch, ja.
Aber wie gesagt, auch da, die waren auf den Rängen stark, auf dem Blatt stark, auch das ganz minimal noch zu Kiel, auch die dürfen, glaube ich, nicht unzufrieden sein mit so einer Leistung, außer beim VfB. Also als Kiel-Fan wäre ich nicht 100% unzufrieden und Lautern dürfte auf jeden Fall auch sehr zufrieden sein mit der Leistung, auch wenn man natürlich gerne weitergekommen wäre.
Stichwort Leistung, dann hören wir auch hier nochmal rein, wie Sebastian Hoeneß den Pokalfight von Dienstagabend bewertet.
Ich finde, dass wir sehr gut reinkommen in das Spiel. Hatten die Situation, die wir uns so ein bisschen ausgemalt haben, machen dann auch das Tor. Haben relativ viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Was wir uns vorwerfen lassen müssen, dass wir einen Tick zu lange teilweise den Ball gehalten haben, über die Innendribblings die Verlagerung verpasst haben. Aber schon immer wieder auch Strafraumaktionen hatten. Haben dann auch, glaube ich, die Riesenchance von Medo zum 2-0, den dann Jule Kral gerade, glaube ich, noch so auf der Linie hält. Das wäre natürlich dann für uns nahezu perfekt gewesen. Ja, im Anschluss kommt dann die Ecke, die Markus gerade angesprochen hat. Das war dann auch für mich die einzige Chance neben dem Elfmeter, ja, und der Elfmeter, das haben wir jetzt auch alle gesehen, war außerhalb, damit dann eine Fehlentscheidung. Und das ist natürlich dann in so einem Spiel schon auch ein Spielöffner. Und das war dann so, dann ist ein Gegner noch überzeugter, dass hier vielleicht was möglich ist. Es macht auch mit uns was. Und das hat man dann gerade Anfang zweiter Halbzeit gesehen. Da hatten wir auch wieder eine sehr aussichtsreiche Chance, aber auch die Kaiserslauterner hatten zwei gute Möglichkeiten. Und das war schon so die kritische Phase des Spiels, ganz klar. Und ich denke dann, ist es so ein bisschen eine Frage der Zeit gewesen. So, finde ich, hat sich's angefühlt. Wir hatten wieder mehr Kontrolle, wir hatten mehr Chancen und trotzdem musste das Tor dann einfach mal machen. Ja. Und das hat dann Chris für uns gemacht, hat damit das Spiel entschieden, was mich für ihn freut, was für uns wichtig war. So, wir sind froh, wir wollten eine Runde weiterkommen, wussten, dass Kaiserslautern mit viel Selbstvertrauen hier angereist ist, eine sehr gute Umschaltmannschaft ist. Und dafür haben wir dann unterm Strich auch zu viele leichte Ballverluste gehabt, dass sie da auch in ihr Spiel kamen. Das ist sicher etwas, was wir besser machen können. Aber trotzdem habe ich auch viele, viele positive Dinge gesehen. Die Jungs, die reinkamen, insbesondere Fabi würde ich gerne mal nennen, der, finde ich, ein gutes Spiel macht heute, mit Ball sehr sicher war, aber auch die anderen mit einem guten Mindset, mit sehr viel Energie, Intensität, das war auch das Ziel, Frische auf den Platz zu bringen, das ist gelungen. Und jetzt sind wir eine Runde weiter, das war das Ziel und darüber sind wir richtig froh. Danke.
Ja, das der Coach des VfB Stuttgart und wir haben es in der vergangenen Woche, Philipp, angedeutet, die Heavy Rotation könnte angefahren werden gegen die Pfälzer. Und das ist dann auch passiert. 9 Wechsel im Vergleich zum Kiel-Spiel. Und auch das ließ sich am Anfang eigentlich ganz ordentlich an, wie ich finde, oder? Wie siehst du es?
Ja, du hast halt, also das war auch Thema unseres Kommentars, aber auch im 90+3, du hast halt dadurch ein Zeichen gesendet als Trainer zu deiner Mannschaft, indem du sagst, hey, ich brauche euch alle, ich vertraue euch allen auch, ja, und wir werden in dieser Saison oder in einer Saison halt auch alle brauchen. Wir können es nicht nur mit den ersten 11, 12, 13 spielen, sondern eben auch mit dem in Anführungszeichen zweiten Anzug, ein bisschen despektierlich seit Jahr und Tag das nennt. Zum anderen aber war es auch ein Zeichen der Jungs an ihren Trainer. Ja, wenn du uns brauchst, dann sind wir da. Chase könnte man wieder nennen. Auch ein Ramon Hendricks hat, finde ich, kam benotungstechnisch bei den Kollegen zu schlecht weg mit einem 3,5 gestern Abend. Der hat dann ein ordentliches Spiel gemacht, ein richtig ordentliches, kaum ein Fehler drin. Der Einzige, der so ein bisschen, finde ich, abgefallen ist, der hat das dann auch bezahlt in Form einer Auswechslung, war Franz Kretzig. Der hatte zumindest am Anfang 3-4 richtige Böcke drin, die auch beinahe gekostet hätten. Bei dem anderen Gegner sicherlich gekostet hätten. Also ein anderer Gegner als Kaiserslautern mit einer anderen Qualität, Offensivqualität. Andererseits, oder nichtsdestotrotz, wenn man einen Strich drunter zieht, haben das die Jungs richtig, richtig gut gemacht und schlussendlich auch den Trainer bestärkt. Auch wenn es natürlich Leute gab, die Takes gefahren haben, ja Moment mal, er musste aber stiller und unauf einwechseln, um das ganze Ding dann schlussendlich auf die richtige Seite zu ziehen. Aber ich bleibe dabei, die Basis für alles, das haben eben die gelegt, die jetzt nicht unbedingt übernächste Woche zur Nationalmannschaft fahren. Ja. Auch in Führich, auch wenn der immer besser in Schwung kommt. Man muss nicht nur die Torschützen angucken. Das waren jetzt nicht die klassischen erste Reihe Torschützen, sondern eben die in den letzten Wochen relativ wenig Spielzeit gesehen haben. Ja. Und insofern, das geht. Er ist Risiko gegangen mit der Nummer, ganz klar. Ja, du hättest auch beim Gegner vielleicht eine Reaktion provozieren können dadurch, die lassen hier nur ihre Grütze gegen uns ran, den zeigen wir es heute mal richtig, dass das nicht passiert, auch weil es der VfB nicht zugelassen hat ein Stück weit, und insofern ging sein Risiko auf und er wurde dafür belohnt, und nicht nur er, das darf man ja immer, finde ich, muss man auch immer sehen, sondern die Mannschaft wird dafür belohnt werden, eben weil, ich habe es vorhin angesprochen, Zeichen hin, Zeichen her, das macht was mit einer Truppe. Ja, das ist genauso wie diese erneute Bestätigung, okay, wir können Widerstände überwinden. Wir schaffen es auch, so einen Witzelfmeter nicht an uns ranzulassen, sondern das macht was mit der Mannschaft. Das ist wertvoller als ein 3-4-5-1 gegen, was weiß ich wen, ja, solche Spiele wie gestern auf deine Seite zu ziehen. Und ja, über Schlager müssen wir vielleicht nochmal kurz ein, zwei.
Ich sag heute gar nichts. Ich rühre in meinem Zitrone-Ingwer-Tee. Und wer wissen möchte, was ich zu dem Thema zu sagen habe, der kann sich gerne nochmal die Folge nach dem Pokalspiel in Leverkusen anhören. Ein Christian Pavlic wird in dieser Woche nicht zu dieser Schiedsrichter-Thematik
sagen. Guck mal, Felix, es ist soweit. Nach 311 Folgen, du hast zum ersten Mal miterlebt, dass er über sich selbst nur in der dritten Person zu sprechen beliebt. Ja?
Also pass auf, Daniel Schlager hat den Zug gebracht. Ja. Die gefühlt dritte, vierte horrende Leistung bei VfB-Spielern von Daniel Schlager hat ihn dazu gebracht.
Also ich bin keiner, der aufrechnet. Ich sehe natürlich diese Historie, ja, der Entscheidungen bei ihm, aber das lasse ich alles mal außen vor. Ist mir nicht wichtig. Aber wenn ich gestern Abend das Thema da mir anschaue, ja, dann stellt er sich nachher hin und entschuldigt sich öffentlich, das ist in Ordnung, das ehrt ihn, ja, aber er sagt halt, ja, ich hätte mir gern Wahrunterstützung gewünscht, weil dann wäre dieser Fehler eben nicht zum Tragen gekommen, beziehungsweise die wäre zwar passiert, aber der Wahr hätte ihn einkassiert. Aber ganz ehrlich, du willst deutscher Top-Schiri sein, bist es auch, qua der Wertung seitens des DFB, stehst gut, er stand gut, er hat ein gutes Stellungsspiel gehabt bei der Situation, vertikalen Blick auf die Szene, keine 10 Meter weg. Alter, wenn ich das nicht sehe, ganz ehrlich, wenn ich das nicht sauber ohne VAR-Support entscheiden kann, habe ich auf diesem Level nichts verloren. Punkt. Ja. Und schlussendlich, wenn man einen Strich drunter ziehen, wir haben in Deutschland kein VAR-Problem und kein Technikproblem. Wir haben ein Schiedsrichterproblem. Diese Typen sind nicht gut genug. Und das hast du gestern Abend wieder mal in aller Deutlichkeit gesehen und das wird auch Knut Kircher in 2 Wochen von mir zu hören bekommen, was er denn bitte zu tun gedenkt, damit das besser wird. Du kannst doch nicht Woche für Woche für Woche, auch wenn es nicht in jedem Spiel ist, aber es ist immer mindestens 1 pro Spieltag dabei in der ersten Liga, immer und immer wieder solche Szenen haben, wo klipp und klar zum Tragen kommt, diese Typen können es nicht besser. Denen hilft kein Support. Da brauchst du nicht noch einen Kamerawinkel und noch ein was weiß ich was und Chip im Ball und die können es nicht besser. Und das ist das Thema, das ist das Problem. Das musst du angehen. Du musst die Wurzel dir schnappen und nicht an den Symptomen rummachen. Ja? Die Wurzel des Problems musst du angehen und das ist nicht die Technikseite.
So sieht's aus. Was mich ärgert ist sozusagen, diese zweite Pokalrunde, die deckt ja dann so ein bisschen offen, wie wäre sozusagen der Oldschool-Fußball ohne den VAR. So, das haben wir am Dienstagabend unter anderem gesehen in Stuttgart. Das heißt, hier wäre eine Szene gewesen, in der der VAR hilfreich gewesen wäre und wo die Entscheidung revidiert worden wäre. Der Punkt ist aber, es sich jetzt so einfach zu machen und zu scheinen, ja, mit VAR ist alles super. Nee, da sehen wir jedes Wochenende in der Bundesliga, dass es dann andersrum wiederum in Anführungsstrichen missbraucht wird, das Tool, in dem nämlich der Schiedsrichter rausgeholt wird, wenn er die Entscheidung eigentlich nicht revidieren muss, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, wenn er nicht rausgeholt wird, wenn er eigentlich die Situation sich nochmal anschauen sollte und. Das heißt, das ist kein, wie Philipp gesagt, das ist auch kein VAR-Problem oder ob es den VAR gibt oder nicht. Es geht einfach um das grundsätzliche Handling in Situationen. Wir haben am Dienstagabend gesehen, kein VAR ist nicht gut, kann schaden, kann zu teils verheerenden Entscheidungen führen, weil man muss ja am Ende sagen, dieses 1-1 hat die Lautrer komplett zurückgeholt, den VfB auch ein Stück weit verunsichert, ja, obwohl er bis dahin ganz okay aussah, aber so eine Situation kann ein Spiel in eine Richtung kippen, ob du es willst oder
ja,
nicht.
Ja, die hatten auch, also die erste Viertelstunde nach der Pause gehört Lautern, wenn die da ein Tor machen, will ich so mal sehen, was passiert. So
sieht's aus. So, und auf der anderen Seite kann man sich es aber eben auch nicht so einfach machen und sagen, ja, mit VAR wäre das nicht passiert. So, da gibt es eben andere Themen, die da sind. Ich freue mich auf die Folge mit Knut Kircher. Würde an der Stelle aber vielleicht auch nochmal, um den Bogen aufs Sportliche zu ziehen, wenn es für euch okay ist.
Ausnahmsweise, Christian.
Ich würde gerne über einen Spieler sprechen, der reinrotiert ist am Dienstagabend und der das erste Tor erzielt hat und den ich irgendwie total lieb gewonnen habe, Nick Woltemade. Weil ich Mr. mag
so... Mr. DFB-Pokal.
Mr. DFB-Pokal und ich mag so dieses Shaquille O'Nealige, dieses Basketball-Center, Rücken zum Tor, Bälle festmachen, nach links und rechts den Mitspieler finden. Es gab eine Szene, da stand es noch 1-0, da pflückt er den Ball runter, gute Ballannahme und tippt ihn raus zu Demirovic, der fast das 2-0 macht. Und genau in solchen Spielen gegen genau solche Gegner ist so ein Spieler echt viel wert. Und ich muss sagen, da hat er mir gefallen, nicht nur aufgrund des Tores, sondern ich finde, er hat sich wirklich da gut eingebracht. Und generell gefällt er mir in einigen Situationen. Ich erinnere mich an dieses bisschen guckige Heimspiel gegen Hoffenheim. Auch da kam er rein und hat seinen Anteil dazu gebracht, dass das Spiel wieder ein bisschen in die VfB-Richtung kippte. Also ich finde, da geht was bei diesem U21-Nationalspieler.
Darf gern mehr Spielzeit sehen, ja, wobei er es natürlich schwer hat bei der Konkurrenz da vorne, aber gerade solche Spiele, wo es dann auch ein bisschen körperlicher zugeht vielleicht, ja, gerade da vorne drin, wo du gegen ein paar richtige Ochsen antreten musst, das Interessante ist ja, dass der ob seiner Körpermaße ja trotzdem ein extrem feiner Techniker ist und das kommt dann halt auch zum Tragen immer wieder, ja, das ist schon interessant anzusehen. Und er hat dem Trainer jetzt jedenfalls gezeigt, Junge, ich bin da, wenn du mich brauchst, und ich liefere auch, wenn du mich brauchst. Ja, und das ist erstmal eine gute Basis auf oder für die nächsten Wochen und Aufgaben. Felix, hat er denn, und das bringt uns jetzt eigentlich noch kurz zu einem kleinen Jingle, hat er denn auch Daten produziert, die wir irgendwie jetzt erwähnen können?
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Also Woltemade an sich habe jetzt keine spezifischen Statistiken.
Oh, ich habe wieder auf den falschen Fuß erwischt.
Seine Pokaltore hat er auch schon im Münster, glaube ich, auch Beginn an gespielt und auch da erzielt und kann ich auch nur zustimmen. Also der darf gerne ein paar Minuten mehr bekommen. Wenn jetzt an so ein Spiel denke, ist natürlich noch ein paar Wochen hin und so lange würde er nicht warten wollen, aber jetzt so Heimspiel gegen Bochum oder sowas, das sind, glaube ich, so die Geschichten, wenn es da hinten um eklig geht, um ja so ein bisschen gegen eine raffere Truppe hinten drin, da ist es, glaube ich, gar keine schlechte Idee und hat auch so ein bisschen das Kalajdzic-Feeling, wenn wir gerade über quasi Laterne, aber mit Technik gesprochen haben, hat so ein bisschen Kalajdzic-Throwbacks. Aber die Daten, und da muss man sagen, entweder ich bin zu blöd, die zu finden, oder es gibt einfach keine, weil wenn wir Champions League-Daten haben, dann haben wir es ja offiziell UEFA, dann haben wir Bundesliga-Daten, offiziell Bundesliga, zum Pokal gibt's nichts so richtig offiziell. Deswegen gehen wir hier zu FODMOP, was ja auch trotzdem beliebt ist und gute Daten liefert. 2,52 zu 1,24 XG pro VfB. Muss man dazu sagen, Lautern Elfmeter 0,7. Fairerweise auch da, die Hütte von Woltemade dürfte auch einen recht hohen Wert haben. Ballbesitz 69% zu 31% pro VfB, 7 zu 1 Torschüsse, Gesamtschüsse 17 zu 7, das zur Vollständigkeit noch. Große Chancen 6 zu 2, das ist zum Beispiel was FODMOP liefert und Bundesliga zum Beispiel nicht. Pässe 603 zu 211, das ist natürlich auch ein ziemlich kranker Unterschied. 89% Passquote auf VfB-Seite wieder top, 71% bei Lautern ist eher schwächer. Fouls 11 zu 13 ist ausgeglichen, Ecken auch 4 zu 4. Und dann hat man vorhin ja schon die Serie in Heimspielen. Jetzt haben wir sie insgesamt seit einem Jahr ungeschlagen in Heimspielen, wettbewerbsübergreifend. Letzte Pleite war gegen Hoffenheim, das 2 zu 3 am 28.10. Noch die war ja damals schon nicht wirklich verdient. Und danach eben auch das war zweite Pokalrunde 1-0 gegen Union Berlin am 31.10. Damit ist angefangen, seitdem kein Heimspiel mehr verloren. Und auch gegen Lautern läuft es aktuell echt gut. Seit 6 Spielen, Pflichtspielen gegen Lautern ungeschlagen, der VfB jetzt in der dritten Saison in Serie im Achtelfinale. Da gab es ja auch hier und da mal ein paar Saisons, wo in der ersten Runde Rostock dann schon das Ende der Geschichte war. Letztes Jahr war es ja Viertelfinale knapp gegen Leverkusen, davor sogar Halbfinale knapp gegen Frankfurt. Und wie vorhin, glaube ich, schon gesagt, ist dann Sonntag die Auslosung für Runde 3 fürs Achtelfinale mit dann das erste Mal auch wieder VAR.
Felix Mahler, der Mann, der Daten findet, wo es eigentlich keine Daten zu finden gibt. Vielen Dank.
Philipp, so. Den Finger. Ja, wen wollt ihr da haben? Also ich habe gestern, war natürlich das auch schon Gesprächsthema in der Mixzone, ja, und ein gewisser Herr A.W. aus S, der hat sich natürlich Köln away gewünscht für die nächste Runde, einfach nur, um alte Bekannte zu treffen und einen schönen Abend in der Altstadt haben zu können wahrscheinlich, aber nein, also verstehe ich natürlich, dass Werle gerne Köln hätte. Ich persönlich hätte da gern einen Gegner ein bisschen weiter südlich, ja, der aber auch mit K anfängt. Ne? Mhm. Oh, wenn sie jetzt schon mal so langsam aber sicher auf dem Weg sind Richtung Bundesliga, ja, also das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Liebe Karlsruhe, kommt mal endlich aus dem Quark und kommt hier hoch. Wir hätten da noch ein bisschen was zu klären. Und das Pokalspiel, so es denn gelost werden würde, wäre ein schöner Auftakt, mal wieder ein paar Derbys zu haben hier. Insofern, ich wünsche mir bitte den Karlsruher SC wünschen gerne auswärts in ihrer neuen Hütte oder in ihrer rund erneuerten Hütte. Ja, und ihr?
Da die nächste Runde Anfang Dezember steigt, würde ich schlicht und ergreifend nach Attraktivität von Weihnachtsmärkten gehen.
Dann ist auch Köln eine Option, auf jeden Fall.
Hat Regensburg einen schönen Weihnachtsmarkt?
Oh ja.
Oh, Regensburg ist schön, ja.
Also Beispiel. Hinter Weißwurst-Äquator gibt es normalerweise immer ganz gut solche.
So.
Und also Regensburg ist eh eine schöne Stadt. Also
definitiv, ist immer eine Reise wert. Also sowas könnte ich mir vorstellen.
Ist scheiße, Christian.
Ich weiß, ich habe schon dort gearbeitet. ansonsten halte ich es wie immer, im Zweifel immer ein Heimspiel. Aber wenn es denn auswärts sein sollte, dann etwas, das vielleicht nicht international spielt und etwas, das ein bisschen schön muckelig ist, so für Anfang Dezember.
Ja, also man braucht jetzt halt nicht direkt wieder Dortmund. Gut, Dortmund ist natürlich falsch
geflogen.
Das war nicht gewollt an der Stelle, war wirklich nicht
natürlich
gewollt.
Ich bin nur letzte Saison
durchgegangen.
Natürlich war es gewollt.
Man braucht jetzt kein Leverkusen, man braucht jetzt keine Bayern, falls sie weiterkommen in Mainz. Da fehlt uns ja gerade noch so die Hälfte des Blocks, da wir hier vor Mittwochabend aufnehmen. Aber ich gehe in die ähnliche Richtung wie Regensburg und nehme auch gerne auswärts Nürnberg. Aber sonst darf gerne auch alles nach Stuttgart kommen. Also Heimspiel ist mir wirklich egal, wer da kommt. Auswärts gerne ein nahes Ziel und da wir in Nürnberg gute Erfahrungen gemacht haben, erstes Spiel unter Hoeneß, gerne nochmal im Pokal nach Nürnberg. Wenn sie heute Abend weiterkommen, überhaupt in Hoffenheim, ne? Aber davon gehe ich mal aus.
Das Ergebnis entnehmen Sie wie immer der Tagespresse. Und was wir aber sagen können, ist, Borussia Dortmund ist nicht mehr dabei im DFB-Pokal. Schade.
Mach doch bitte noch. Wer ist nicht mehr dabei, Christian? Weil ich habe es gerade akustisch nicht verstanden.
Norbert, das
bitte.
Ist diese schwarz-gelbe Mannschaft, die gemeint hat, dem VfB vielleicht ein paar Spieler abkaufen zu müssen und diejenigen gedacht haben, sie gehen dahin, um Titel zu holen. Das ist die Mannschaft.
Ah, jetzt? Du sprichst über den FV Bloching.
Die aber doch mal eine Ebene drüber sind. Ja.
Ja. Okay.
So Leute, okay. Da wir ja ein neutraler journalistischer Podcast sind, machen wir hier eine kurze Kaffeepause, spielen einen Jingle ab und sprechen dann über das NLZ. Bis gleich.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Jo, da sind wir wieder und müssen Philipp darüber sprechen, dass sich der VfB 2 in der dritten Liga mittlerweile in der roten Zone befindet. Zumindest sieht das tabellarisch nicht mehr ganz so gut aus nach dem wirklich, wirklich ärgerlichen 0-1 gegen Erzgebirge Aue im vergangenen
Wochenende. Ja, das ist korrekt. Das ist so in etwa auch die Überschrift, die ich gewählt habe über den Bericht aus Groß-Asbach letzten Sonntag. Es ist halt manchmal so, auch wenn du überlegen bist, in fast jedem statistischen Bereich, dafür kriegst du halt nichts. Ja? Dafür gibt's keine Punkte und man kann sich einfach nichts dafür kaufen. Und die Auer wiederum, die davor mit 4 Niederlagen in Folge alles andere als einen guten Lauf hatten, die haben eben genau das gezeigt, was du brauchst gegen solche technisch dir überlegene Mannschaften. Laufen, kratzen, beißen, kompakt sein hinten drin auch, ja, wenig zulassen. Und der VfB hat dann eben es nicht geschafft, seine Überlegenheit in Form von Toren in irgendeiner Form auf den Spielberichtsbogen zu bringen. Auch nicht Großchancen, ehrlich gesagt. Ja, da war relativ wenig los. Ich habe das Spiel bei einem Anbieter, der diese Liga überträgt, mir angeschaut. 90 Minuten, das war schon ein bisschen wenig. Auch Spieler wie beispielsweise Castanaras, die ja, eine gewisse Durchschlagskraft eigentlich mitbringen, waren wirkungslos. Positiv war vielleicht, dass Amin Al-Dakil sein Debüt im Brustring gegeben hat, wenn man so möchte. Er hat hinten drin gespielt. Auch Nick Narte kam zurück nach langer Verletzung. Aber auch da kann man eigentlich die Position einnehmen. Hey, Moment mal, die spielen hier, ich glaube, durchgezählt, glaube ich, mit 7 Jungs aus dem Profikader. Ja, wenn man Castanaras und Simon und so dazu zählt. Und schaffen es nicht, gegen einen wirklich gebeutelten Drittligisten auf eigenem Platz was zu holen, zumal es das zweite Mal in Folge ist, weil es die zweite Heimniederlage in Folge für die Elf von Markus Fiedler.
Nach dem 2:3 gegen Saarbrücken.
Ja. Genau, und als Belohnung in Anführungszeichen gibt es eben diesen, ich glaube, 16. Tabellenplatz ist es jetzt, 15 oder 16. Und das ist zu wenig, ehrlich gesagt. Ja, aber andererseits eine gute Aufgabe und eine gute Lehrstube für diese Jungs. Die wollen alle ganz oben ankommen. Und wenn du ganz oben ankommen willst, heißt es vor allem eins. Wir hatten es heute schon mal, mein Lieblingsthema. Na, wer hat aufgepasst? Widerstände überwinden. Ja. Und das ist jetzt angesagt. Es wird kalt, nass und garstig draußen. Mal gucken, was sie bis Weihnachten auf die Beine stellen, die Jungs. Ja, Potenzial, um da unten rauszukommen, haben sie alle mal. Das ist ja eh klar.
Weiter geht's in der dritten Liga am Freitagabend 19 Uhr auswärts bei Viktoria Köln. Und auch hier der DFB, der federführend verantwortlich ist für die dritte Liga, im Gegensatz zur DFL, die erste und zweite Liga managt. Der DFB sorgt auch hier mit seinen Spielansetzungen ganz konstant dafür, dass es überhaupt nicht mal ansatzweise attraktiv ist für VfB-Fans, zu solchen Spielen mal hinzureisen, denn auch am Freitagabend spielen ja die Profis in Leverkusen. Beobachten wir für euch und haben nach dieser kleinen Ergebnisdelle, wenn wir ehrlich sind, der einzigen am Wochenende, dreimal halbes Dutzend zu vermelden. U19, ja. U17 Frauen erzielen jeweils 6 Tore und feiern richtige Schützenfeste.
Das ist korrekt und wie es sich für einen ordentlichen Trainer gehört, hat Nico Willig im ersten Fall natürlich mal schön antizyklisch gehandelt. Ja? Anstatt Lob zu verteilen dafür, dass seine Mannschaft nach dem Highlight in Turin, was auch wirklich viel Kraft gekostet hat, mit dem auch da wieder sogenannten zweiten Anzug rausgeht und Saarbrücken mit 6-2 vom Platz fegt. Anstatt Lob zu verteilen, hat er lieber mal das bemängelt, was ihm aufgestoßen ist während dieses Spiels. Ich war auch am Einser vor Ort, ich habe es natürlich auch live gesehen. Kann man hier und da mitgehen, nichtsdestotrotz unterm Strich steht, seine Mannschaft hat eben angeknüpft, hat nicht abreißen lassen, hat natürlich hier und da ein paar Schwächen offenbart, die aber nicht ins Gewicht fielen gegen eine Saarbrücker Mannschaft, die nicht in der Lage war, auf diesem Niveau mitzuhalten, zumindest nicht über die volle Spielzeit. Die hatten zwischenzeitlich kurz 2 Tore erzielt, aber schlussendlich konnten sie einfach nicht mithalten. Das hat sich am Schluss gezeigt, insofern abhaken, weitermachen. Es sind jetzt, glaube ich, noch 4 Spiele, wenn ich richtig gezählt habe, in der ersten Phase dieser neuen dreistufigen Spielrunde, die die Junioren da jetzt absolvieren. Dann geht's gegen überregionale Gegner. Ja, also dann kommen auch mal Auswärtsspiele im hohen Norden oder im tiefen Osten der Republik dazu oder Westen. Und dann wird's spannend, weil dann geht's darum, sich für das Final 8 zu qualifizieren, das dann im nächsten Frühjahr stattfindet und aus diesen 8 Mannschaften, die überbleiben, Der wird dann der deutsche Meister sich generieren. Insofern weiter geht's für die Mannschaft jetzt schon am Wochenende. Und zwar
am Samstag um 12.30 Uhr zu Hause gegen den SV Sandhausen.
So, die SV habe ich mal gelernt, Christian.
Da waren das sie ist ganz der SVS, ganz
nee,
sicher.
Nee, die Spielvereinigung Elversberg. Google bitte.
Es ist aber der SV Sandhausen. Herr Meisel.
Da guckt er. Das ist korrekt. Ja, ich bin heute schon mehrfach falsch abgebogen jetzt in dieser Folge insofern.
Die SV Elversberg, aber die U19 spielt gegen den SV Sandhausen, Samstag ja. 12.30 Uhr.
Guten Morgen, Herr Meisel. Man merkt, die Nacht war sehr kurz.
Das stimmt. Hoffentlich hast du schön deine Überstunden alle aufgeschrieben.
Selbstverständlich.
Die U17 hat 6-1 gewonnen gegen Waldhof Mannheim. Auch da halbes Dutzend, auch da torhungrig. Und auch da geht's am kommenden Samstag weiter, allerdings nicht zu Hause, sondern auswärts bei der TSG Hoffenheim. 13 Uhr.
Ich bringe die ja immer durcheinander. Also ich muss doch mal eine Schleife drehen. Elversberg und Sandhausen. Wahrscheinlich, weil die Logos auch so in alles schwarz-weiß.
Das ist richtig.
Ja, das ist ja.
Die einen sind allerdings aus dem Saarland und die anderen aus dem Hartwald. Ich kann Kurpfalz, auch sagen,
Kurpfalz,
dass ja. Die Frauen des VfB, die haben gespielt in Kassel. Das liegt in Hessen. Und die haben 6-1 gewonnen beim TSV Jahn Kalden. Auch da sieht das richtig, richtig gut aus. Ich weiß, dass sich ein Philipp Meisel mit der Regionalliga-Tabelle auseinandergesetzt hat.
Ja, ich habe mir überlegt, ob ich schon Glückwünsche zum Aufstieg aussprechen darf in dieser frühen Phase der Saison. Aber es ist natürlich noch zu früh. Wobei man schon sagen muss, also wenn du so spielst, sollte eigentlich nichts mehr dazwischen kommen. Nur ich möchte es auch nicht jinxen. Ja, also Heiko Gerber und seine Damen haben natürlich noch jede Menge Aufgaben vor sich. Aber es ist schon beeindruckend. Und es ist ein Klassenunterschied, den du da jede Woche siehst. Jetzt auch ein schöner Rahmen gewesen. Die haben im Stadion von Hessen-Kassel gespielt. Also nicht auf irgendeinem Nebenplatz, sondern es war wirklich eine schöne Bühne. Und die lassen sich offensichtlich durch gar nichts aus der Ruhe bringen. Ja, und das ist doch aller Ehren wert. Ich bin mal gespannt. Bis Weihnachten sind es nicht mehr so viele Spiele. Ja, die machen relativ lange Winterpause, fast 3 Monate. Ja, also das ist dann vielleicht noch so ein kleiner Punkt, wo es dann drauf ankommt, nach so langer Zeit gut aus den Startlöchern zu kommen. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen vorgreife, ich glaube erst Ende Februar geht es da weiter. Aber das ist schon wirklich stark, was die da spielen. Und dann wird sich zeigen, was da bald passiert. Es gibt wohl auch in und um Obertürkheim herum das ein oder andere zarte Pflänzchen der Neuerungen, Änderungen. Man überlegt da wohl, das Gelände tatsächlich zu ertüchtigen, ja, da ein richtiges NLZ hinzustellen, muss der Tennisverein mitspielen und so weiter. Aber da passiert ein bisschen was im Hintergrund, ist doch nicht alles sprachreif oder spruchreif, deswegen das war's auch mal dabei, aber da geht's einfach vorwärts und das ist schön zu sehen.
Weiter geht's für die Frauen mit einem Derby am kommenden Wochenende, Sonntag 14 Uhr, auswärts beim KSC. Also das Spiel, das Philipp Meisel gerne schon in der nächsten Pokalrunde hätte, das gibt's jetzt schon bei den Frauen am Sonntag. Wir gehen nochmal in die Werbung und dann sprechen wir über den Knaller am Freitagabend. Bis gleich.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Freitagabend 20.30 Uhr, Bayer 04 Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Felix, es ist wirklich erstaunlich, es ist das vierte Spiel des VfB Stuttgart in Leverkusen im Kalenderjahr 2024. Das ist schon krass. Jetzt dann zum zweiten Mal in der Liga, nach dem späten 2-2. Es gab ein Pokalspiel, das 3-2 verloren ging und es gab den Supercup. Es gab im gesamten Kalenderjahr 2024 kein Heimspiel gegen Leverkusen, aber jetzt ist es das vierte Gastspiel. Verrückt.
Ja, und auch leider ja quasi alle frustrieren am Ende des Tages, ne? Also alle mit ihren eigenen Geschichten, im Pokal war, glaube ich, in der Liga war Thematik, ob das 2-2 zählen sollte oder nicht von Leverkusen, Last Minute, im Pokal war es auch Last Minute, Supercup war ich auch vor Ort, da war es auch kurz vor Schluss, dann Elfmeterschießen. Jetzt gehen wir zum vierten Mal da hoch. Ich darf auch nach Leverkusen hoch und hoffe, dass man da gut Zählbares war einmal dabei mit dem Punkt, aber vielleicht sogar dreifach Zählbares endlich mal mitnehmen kann da aus Leverkusen, weil so langsam sind sie einfach mal dran. Auch die aus Heimspiel war gut bis 1-1 letzte Saison, wobei die Shootingstar-Mannschaften waren eigentlich. Leverkusen am Ende nochmal natürlich ein Stückchen drüber Meister geworden, du bist Sieger, Euroleague-Finale, ne? Aber so langsam ist der VfB mal dran, da mehr mitzunehmen, als es Leverkusen immer gegen VfB getan hat.
Zumal Bayer Leverkusen, Philipp, es ist natürlich schwer, es ist eine Mannschaft, die immer noch auf einem unfassbar hohen Niveau kickt, aber doch hin und wieder mal auch in der Liga Punkte lässt, das ihnen in der vergangenen Saison nicht passiert wäre. Beispielsweise auch gerade am vergangenen Wochenende kriegen sie in der 90. das 2-2 in Bremen und müssen sich mit einem Punkt begnügen.
Ja, wenn man es sich einfach machen wollen würde, würde man sagen, die haben an Substanz verloren. Das haben sie natürlich nicht. Ja, sie sind aber nicht mehr in dieser brutalen Verfassung und mit diesem brutalen Selbstverständnis da rauszugehen und sagen, gut, wenn es halt nicht anders geht, dann machen wir halt 90 plus 18 noch eine Bude. Ja, so. Und das merkst du ihnen jetzt an. Ja, du merkst auch, dass natürlich der Kader ein Stück weit ja von außen zwar verstärkt wurde, aber dass noch nicht alle als angekommen zu bezeichnen sind. Ja, man merkt auch, dass sich Rotation zeigt. Ja, zum einen natürlich, weil sie klar natürlich da ist. Also Xabi Alonso rotiert viel. Man muss sich nur das letzte Spiel angucken im Vergleich Champions League Liga. Das waren so Wechsel, wie es auch Hoeneß ungefähr gemacht hat. 7, 8 neue Jungs. Und das ist was, mit der eine Mannschaft umzugehen lernen muss. Ja, das kann man nicht einfach anknipsen wie ein Lichtschalter. Egal wie hoch die Qualität ist in deinem Kader. Und auch dieses, dann auch noch auf drei Tagesrhythmus einfach zu liefern. Das ist auch eine Aufgabe, die sich dem VfB stellt. Vielleicht nicht ganz in dieser Regalhöhe wie Leverkusen, aber doch ähnlich. Und das siehst du bei der Mannschaft, dass du siehst, die sind jetzt hier und da einfach zeigen eine Anfälligkeit, die war vorher nicht da. Ja, bestes Beispiel, Kiel-Spiel. Ja, wenn du 2-0 zu Hause führst gegen einen Aufsteiger, der noch kein Spiel in der Liga gewonnen hat und gibst noch 2 Punkte her in der letzten Viertelstunde, dann ist das genau ein Zeichen dafür, ja, dass man eben in gewissem Maße gerade eine Anfälligkeit offenbart, die sich halt ein Gegner entweder nimmt oder halt nicht. Und aus unserer Perspektive und aus Perspektive der VfB-Fans ist es, glaube ich, jetzt mal an der Zeit, dass der VfB sich diese Anfälligkeit nimmt, ja, und daraus Profit schlägt und eben mehr als nur einen Punkt aus dem Rheinland mit nach Hause bringt.
Felix hat es gerade am Anfang erwähnt, die Spiele gegen Leverkusen sorgen zuletzt echt für unschöne Gefühle und so Schläge in die Magengegend die ganze Zeit. Ich habe was, womit ich euch und allen da draußen ein bisschen Hoffnung oder Mut machen kann, oder eine Zahl, die eigentlich zeigt, dass man eigentlich dieses Bauchkrummeln gar nicht haben muss, weil nicht immer nur das, was hinten rauskommt, dann am Ende entscheidend sein sollte. Der VfB hat, seit Sebastian Hoeneß VfB-Trainer ist, jetzt 4-mal gegen Leverkusen gespielt. Ne? Wir erinnern uns, das 1-1 zu Hause, auswärts 3-2 im Pokal, 2-2 in der Liga, Supercup. Wir rechnen jetzt mal die Nachspielzeiten raus. Dann sind das 4-mal 90 Minuten. Dann sind das 4-mal 90 sind 360 Minuten. Lass es 370 sein. Was meint ihr, wie viele Minuten aus diesen 370 lag Bayer Leverkusen in Führung?
Ja, quasi keine.
Es sind insgesamt 8.
Ja, quasi keine.
Okay, heftig.
Es ist quasi, das sind die 4 Minuten Nachspielzeit nach dem 3-2 durch Tah im Pokal. Da hat Bayer Leverkusen 4 Minuten geführt zwischen der 90. und dem Abpfiff. Und es sind 4 Minuten im Supercup, als in der 11. Minute Bayern in Führung gegangen ist und in der 15. Enzo Mio zum 1-1 ausgeglichen hat. Den Rest der Spielzeit.
4 Minuten, das ist krass.
Okay. 11. Minute 1-0 Leverkusen, 15. Minute 1-1 Mio. Das sind 4 plus 4. Das sind 8 Minuten, in denen Bayer Leverkusen in 4 Spielen gegen den VfB Stuttgart in Führung lag. Und ich finde, das sollte eigentlich ein ganz mutmachendes Zeichen sein. Auch wenn natürlich hinten raus man immer an diese Andrichs und an diese Tars und an sonst wen denkt. Der VfB hat in diesen Spielen mehr als nur mitgehalten, aber ebenbürtig und teilweise eben auch überlegen. Und ich denke, das wird Sebastian Hoeneß auch nochmal pointieren in dieser Woche.
Aus der losen Reihe Statistiken, die Sie ganz sicher nicht auf dem Schirm hatten im Vorfeld einer Spielbesprechung. Christian Pavlic, meine Damen und Herren, Applaus.
Danke, danke. Worauf kommt es aus eurer Sicht an am Freitag? Ist es das, was eigentlich auch in den letzten Spielen gegen Leverkusen immer gefragt war? Oder gibt es irgendein Learning aus den vergangenen Spielen?
Könnte ich beginnen? Ist so eine zweigeteilte Sache. Oder eigentlich, ich kann es auf ein Wort runterbrechen, Killerinstinkt. Ja, also zum einen, du musst deine Chancen, die du hast, wirklich nutzen und solltest möglichst wenig Torchancen vergehen lassen, ohne einen Treffer draus zu machen. Und das Zweite ist, das hat man jetzt gegen Kiel und Lautern ein Stück weit gesehen, nachgehen. Wenn du deine Führung hast, nachgehen. Ja, also sofort nachgehen, nicht rummachen, nicht abwarten, nicht taktieren, nicht dem Gegner auch nur den Hauch der Möglichkeit geben, wieder in dieses Spiel zu finden, sondern sofort nachgehen. Im Idealfall, der VfB ist ja gut darin, in der Anfangsviertelstunde zu treffen. Das war gegen Kaiserslautern, glaube ich, das 5. Tor in den ersten 15 Minuten. Wenn man Juve noch mitnimmt, in den ersten 20 Minuten sind es schon 6. Ja? Der VfB ist ja gut darin am Anfang. Ja, aber dann diese Phase nach dem ersten Tor bis zur Halbzeit, da ziehst du die Spiele. Im Idealfall. Und das würde ich mir wünschen, dass das am Freitagabend mal zu sehen ist. Dieser unbedingte Killerinstinkt, den Gegner einfach schon bis zur Pause in der Tasche haben, das wäre was ich gerne sehen würde.
Das hast du ja gesehen, dass ein Torführungen nicht reichen. Die hatten es ja jetzt oft genug.
Genau.
In und gegen Leverkusen. Und sonst, ja, Killerinstinkt, das ist ja generell so ein bisschen das Problem vom VfB, was die Chancenverwertung angeht. Aber die haben jetzt genug Spiele gehabt gegen Leverkusen, die hatten genug schwierige Spielverläufe gegen Leverkusen. Die wissen, was sie vielleicht hier und da auch mal zu fressen haben, vielleicht das eine oder andere Foul mehr zu fressen haben, was dann vielleicht nicht so gewertet wird, wie sie es gerne hätten. Oder ja, dass die halt auch mal aus einer Nichtsituation dann treffen, irgendwie aus dem Standard, die ein Ding reinsetzen mit Tabsoba oder wie auch immer. Und eben, dass du immer auf der Lauer sein musst gegen Leverkusen. Last Minute, vielleicht ist der Flair, die schwarze Magie ein bisschen weg die Saison bisher, sonst hätte sie gegen Kiel nochmal eins reingemacht in 90 plus 18, wie vorhin gesagt. Das ist vielleicht so ein bisschen weg, aber du musst immer auf der Lauer sein, du darfst wirklich keine Sekunde Ruhe haben gegen Leverkusen und wirst keine Sekunde Ruhe haben und musst deine Chancen nutzen. Natürlich müssen die Leistungen nochmal besser sein als gegen Kiel und gegen Lautern, das ist aber auch klar, weil auch noch ein anderes Startelf da auf dem Platz stehen wird. Das wird eher die sein, die bei Juventus überragend gespielt hat. Deswegen bin ich da grundsätzlich positiv. Nur diese ganzen letzten Bilanzen, die ich mir wahrscheinlich ein bisschen enger nehme als andere, geben mir nicht 100% das sichere Gefühl, dass da vielleicht sogar mal ganz, ganz viel drin ist in Leverkusen.
Ich würde sagen, Felix, wir lassen dich gleich weitermachen und hören uns an, was du an Zahlen mitgebracht hast zur, Achtung, Werkself.
Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Ja, wie angekündigt werden ein paar mehr Zahlen als zu Kiel und zu Lautern. Wie immer der Klassiker, auch das sind offizielle Bundesliga-Zahlen, die Saisonstatistiken. Ballbesitz sogar der VfB insgesamt mehr. 55% im Schnitt bei Leverkusen, 57% beim VfB, Platz 4 gegen Platz 3. Also wie immer zuerst Leverkusen genannt, dann der VfB, wie es die Partie hergibt. 89,2 zu 86,2% Passquote im Schnitt, auch das Platz 3 gegen Platz 4. Flanken aus dem Spiel, auch interessant. 99 zu 89, Platz 2 gegen Platz 4. Hat man vielleicht gar nicht so 100% auf dem Schirm. Gewonnene Zweikämpfe, ja, 7,56 zu 7,37, auch eng beieinander, aber es ist irgendwo einstelliger Tabellenplatz, irgendwo in Platz 8, 9 Region, also keine Top-Werte, aber auch keine schlechten. Gewonnene Kopfballduelle, 117 zu 108 insgesamt gewonnene Leverkusen gegen VfB, das sind eher Werte im Tabellenkeller, was den Bundesliga-Vergleich angeht. VSM-Gegner, auch das im Tabellenkeller, aber positiver, als wenn man es mit dem Kopfballduellen vergleicht. Laufdistanz, da haben wir wieder einen Unterschied. Hat man beim Bayern zum Beispiel auch schon in diesen Top-Partien. Leverkusen Platz 6, der VfB Platz 17. Sprints, Leverkusen Platz 1 sogar, der VfB auch Platz 14. Diese intensiven Werte, auch intensive Läufe, sind beim letzten intensiven Wert. Platz 7 gegen Platz 16, da hängt der VfB einfach ein bisschen unten mit drin. Und ich habe ein bisschen die Torschüsse und Tore ein bisschen rausgenommen, weil wir hier und da ja auch auf ein paar Sequenzen gucken. Und hier die ersten 15, die letzten 15 Minuten. 157 zu 121 insgesamt abgegebene Torschüsse, ist Platz 1 gegen Platz 3 in der Liga. Natürlich die Bayern noch im Sandwich auf der 2 dann. Tore 20 zu 17, beide stark, Platz 2 gegen Platz 3. Der VfB hier 8 Stück in Halbzeit 1, 9 Stück in Halbzeit 2, also da mehr. Leverkusen 13 Tore in Halbzeit 1 und 7 in Halbzeit 2, also da muss man eher auf die ersten 45 Minuten achten. Gegentore 15 zu 16, auch das muss man echt sehen. Das sind keine Top-Werte, das sind keine Champions-League-Werte. Was das angeht, das sind die Leipzigs der Welt deutlich, deutlich besser, aber beide auch ähnlich viele Tore kassiert. VfB 5 Stück in Halbzeit 1, aber eben 11 Stück in Halbzeit 2. Da muss der VfB mehr aufpassen. Und Leverkusen ein bisschen ausgeglichener, 8 in Halbzeit 1, 7 in Halbzeit 2. Aber auch das wieder, beide haben noch nicht einmal zu 0 gespielt in dieser Bundesliga-Saison. Auch das ist natürlich ein Thema und verspricht natürlich, wie die ganzen anderen Torgeschichten hier gerade, wieder ein Spiel, wie wir es letzten Male hatten, ein 3-2, ein 2-2. Also wirklich ein Spiel, das vermutlich eher nicht 0-0 ausgehen wird. Das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, würde ich nichts drauf setzen. Beide treffen oder haben schon viermal getroffen in den ersten 15 Minuten. Haben wir oft schon angesprochen, aber Leverkusen gehört da auch dazu. Auch hier wieder, gibt keinen direkten Vergleich, weil eben VfB keins kassiert, Leverkusen nur eins kassiert in den ersten 15, also zumindest keine Angriffsfläche, was das angeht. Beide auch ordentlich in 16 bis 30, Leverkusen geteilt die meisten Tore in 31 bis 45, da aufpassen vorm Halbzeitpfiff, jetzt ja auch gegen Lautern vorm Halbzeitpfiff, Entstehung fragwürdig, aber eben ein Tor kassiert. Leverkusen kassiert aber auch am häufigsten in der Liga in 45 plus, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schon dreimal kassiert, ist auch ein ganz interessanter Fakt zu den Gegentoren von der Werkself. Beide treffen selten bis gar nicht nach Halbzeit direkt, 46 bis 60, können vielleicht eine Durchstrecke werden, auch in dem Spiel. Beide treffen ja ähnlich oder beide gleich häufig in 61 bis 75, auch 76 bis 90. Wie gesagt, zweite Halbzeit dürfte sehr interessant werden. Und auch beide zwei Tore gemacht in 90 plus, also Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Da gibt es nur noch Dortmund, die haben auch zweimal getroffen. Also wie gesagt, keine Sekunde Pause. Leverkusen kassiert sogar in der Verlängerung der ersten Halbzeit viele Tore. Beide treffen gerne 90 plus. Da geht es wirklich 0-0 Pause an einem Freitagabend. Aktuell Platz 3 gegen Platz 8. 15 zu 12 Punkte, haben wir vorhin angesprochen. Wenn der VfB gewinnt, zumindest mal schon mal punktgleich. Wäre schon eine große Nummer tabellarisch. Beide eben auch deswegen schon einige Remis gesammelt. Leverkusen steht bei 4 Siegen, 3 Unentschieden, einer Pleite. Der VfB bei 3-3-2. Also noch eben diese eine Pleite mehr statt dem einen Sieg. Und auch da muss man sagen, es wäre besser für die beiden Vereine, wenn das Heimrecht getauscht wäre. Weil Leverkusen liegt es auswärts ein bisschen besser, Thema Auswärtstabelle, und der VfB logischerweise in der Heimtabelle besser. Also die Ansetzung wäre für die beide umgekehrt ein bisschen besser. Wir haben es angesprochen, in Leverkusen ist immer schwer. 48 Spiele historisch, Pflichtspiele in Leverkusen, 26 Mal Bayern 04, 15 Remis und nur 7 Mal der VfB gewonnen in Leverkusen. Jetzt baue ich wieder meine Statistiken die Frage ein, bevor es gleich weitergeht.
Christian Gentner unter Taifun Korkut.
Jawohl, das ist natürlich einfach stark. Letzte 13 Pflichtspiele haben sie alle verloren. Hat Leverkusen keins verloren, so rum ist richtig. 8 Siege, 5 Remis und eben, du hast angesprochen, April 2018, wo ich vorhin beim Thema schwarze Magie war, das war diese Korkut-Rückrunde genauso, 1-0 gewonnen. Ich glaube, damals wusste man auch nicht, wie sie das gemacht haben, aber eben durch Christian Gentner in der Bayer-Arena, ich glaube, kurz vor Saisonende, dann eben im April. Und natürlich, auch interessant, Hoeneß selbst, natürlich in der VfB-Rolle nicht gewonnen, aber insgesamt 7 Duelle, ja auch schon auf der Hoffenheimer Trainerbank, 5 Remis, 2 Pleiten, der hat noch nie gegen die Leverkusen gewonnen. Sebastian Hoeneß, Marktwert natürlich Leverkusen immer noch besser, Platz 2 gegen Platz 5. Es gibt keine direkten Ex-Spieler, ich glaube, ein Chabot wird es vielleicht ein bisschen ärgern, dass er fehlt, Ex-Kölner, auch ein Justin Diehl, Ex-Kölner, da wäre vielleicht so ein bisschen was drin in diesen Leverkusen-Duellen. Wir hatten schon bei Juventus gegen VfB mit dem Herrn Motta, aber auch hier wieder Alonso Hoeneß, ne, sind ja auch die Trainer, Shooting Stars schlechthin. Und natürlich da wieder der Quervergleich zum Schluss noch zur letzten Saison. Waren sie beide ein bisschen besser. Da stand nämlich der Leverkusen auf Platz 1, der VfB auf Platz 2 nach diesen 8 Spieltagen, wenn man den Vergleich zieht. Letzte Saison beide historische Saisons gespielt, Leverkusen Meister, aber eben auch die meisten Punkte in ihrer Historie, logischerweise der VfB auch, die meisten Punkte in ihrer Vereinshistorie. Von dem her leichte Abfälle. Sagt auch Leverkusen, glaube ich, neue Situation, da eben jetzt als Meister reinzugehen, als Ungeschlagener und ne, ein bisschen in Anführungszeichen als Größeres reinzugehen und eben nicht quasi reinzustarten als, jo, die können vielleicht mit Champions League spielen und auf einmal legen sie den Lauf hin und verlieren kein Spiel letztes Jahr. Aber nichtsdestotrotz bleibt es natürlich ein absolutes Topspiel und wenn der VfB Punkte holt, dann auch tabellarisch auf Augenhöhe mit je 15 Punkten.
Alter, wir schicken Felix Mahle jetzt ins Sauerstoffzelt. Danke dafür.
Und das nach Pokalabend.
Und fragen Philipp Meisel, wie der Chabot-Ausfall kompensiert wird. So wie gegen Lautern oder wie siehst du?
Ja. Der wird so kompensiert wie gegen Lautern, einfach weil Chase, ihm ist alles gesagt, aber auch Toni Roh, ich meine, seit er wieder auf dem Platz steht, nach seiner leichten Verletzung, das ist auch schon stark. Da scheint es auch noch nicht das Ende der Entwicklung erreicht zu sein für ihn. Man merkt auch, finde ich, in dem Kontext, dass es ihm gut getan hat, die Olympia-Nominierung sausen zu lassen, sozusagen. Ja. Sich auf den VfB zu konzentrieren. Und deswegen wird das das Duo sein. Davon gehe ich schwer aus. Al-Dakil riskiert er nicht, in so einem Spiel nicht, ihn da zum ersten Mal zu bringen, wobei er gegen Aue jetzt schon den Eindruck erweckt hat, dass da gut gearbeitet wurde. Der Mann ist fit und voll einsatzfähig, aber ich rechne nicht damit. Deswegen werden es die beiden sein. Und dann wirst du Außenbahnen sehen, wie zuletzt gegen Juventus Turin, also Mittelstädt links, Wagnermann rechts. Stiller, Karasor. Ich gehe davon aus, dass El Bilal für Demirovic ganz vorne drin spielt. Hinter den Spitzen Undav, links Führig, rechts Mio. Das ist so die Mannschaft, die ich ins Rennen schicken würde. Vielleicht Leveling für Mio, um ihn in der Hinterhand zu haben. Aber so in etwa wird sich die Startelf gestalten, glaube ich, an diesem Donnerstag. Also morgen, wenn ihr die Folge gleich heute hört, ist nochmal PK mit Trainer Hoeneß. Da gibt es vielleicht nochmal ein Update dazu. Vielleicht gibt es da doch noch irgendwelche Spätfolgen aus der Partie gegen Lautern. Vor der Sendung gab es die nicht. Zumindest das, was wir abgefragt haben, hat nicht darauf hingedeutet. Und jetzt schauen wir mal, ne, was sie dann reißen. Ich, wie gesagt, würde mir wünschen, sie machen aus der Anfälligkeit der Leverkusener, die man gerade so ein bisschen merkt, was und nehmen sich 3 Punkte mit nach Hause.
Finde ich spannend und auch ein Stück weit smart, Chris Führig in der Startelf zu sehen, aber das ist tatsächlich sehr nachvollziehbar, finde ich. Erstens, man hat gegen Lautern direkt im ersten Durchgang gesehen, wer hier der Nationalspieler ist auf dem Platz, also so. Der ist wieder da.
Ja.
Und zweitens, Chris Führig sah gegen Bayer Leverkusen zuletzt immer gut aus. Hat auch getroffen, zu Hause, auswärts, also das ist ein Gegner mit einer Spielweise, mit einer Defensivausrichtung, die ihm auch durchaus liegt.
Ja, wobei du halt da immer sehen musst, also wird's halt schon, also das Duo Mittelstädt-Führig wird's halt auch schon mit Jerry Frimpong zu tun bekommen. Und mein Führig hat viele Qualitäten, Defensivarbeit gehört einfach nicht dazu. Ja, insofern kann das gut sein, dass er da doch auf Leveling beispielsweise setzt, auf dieser linken Seite, weil er dann einen körperlich starken mit eigenem Offensivdrang hat, der aber halt defensiv auch deutlich mehr zu leisten imstande ist, als das Chris Führig normalerweise macht. Bin gespannt, ich glaube aber, er riskiert Führig. Ja, einfach weil die Qualitäten im 1 gegen 1 und auch die Abschlussqualität, die ist einfach schon gut. Bis sehr gut und das brauchst du gegen Leverkusen.
Wir sind heute in Redelaune, wollen aber dennoch die Kategorie Spieler, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt, nicht außer Acht lassen heute. So viel Zeit haben wir, weil wir auch gerne über den VfB reden. Es macht auch einfach Spaß, vor allem in diesen Zeiten und in diesen Wochen. Jeder hat sich einen Bayer Leverkusen-Spieler rausgeschnappt. Ich würde sagen, Herr Meisel, machen Sie doch gleich mal direkt weiter.
Ich habe mich mal wieder für die Einfallstor-Taktik entschieden, was die Player-to-Watch-Thematik angeht, nämlich ein Spieler, der vielleicht so ein Ziel sein kann, dass man attackiert. Das ist für mich Pierrot Hinkapier, einfach weil er gerne für schnelle Karten gut ist. Und wenn du schnell eine Karte gezogen hast, dann ist es eigentlich ganz schlecht. Nicht schlecht, wenn man da hinterher geht auch und versucht, den jungen Mann etwas unter Druck zu setzen, zu stressen, um vielleicht eine zweite Karte zu bekommen. Auch dafür ist Hinkapier bekannt. Ich glaube, es ist der Leverkusener mit den meisten Platzverweisen im Kader. Trotz Granit Xhaka, das sagt schon was. Ja. Und
Andrich.
Und Andrich, richtig, genau. Und das ist für mich einfach der Player to watch, weil die spielen gerade hinten drin eine Dreierkette. Er ist auf der linken Position. Das heißt, wenn ich es spiegle, bekommt das mit Leveling und oder Mio zu tun. Jo, da können wir was draus machen, glaube ich. Deswegen ist er mein Player to watch.
Ja, ich war schon kurz vor Andrich, bin nochmal umgeschwungen, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob er spielen wird. Weil, glaube im Pokal hat ja auch da Garcia getroffen, legendär seine Chance und auch nicht 100% Stammkraft, aber hat Philipp schon angesprochen, wer 100% Stammkraft ist, bisher alle Spiele gemacht, 90 Minuten, also in der Bundesliga auf jeden Fall, ist eben Granit Xhaka, auch schon 3 Assists ist da oben mit dabei, im Liga-Vergleich eine Passquote von 91-92%, was brutal stark ist. Auch er ist eben genau das Beispiel für das, was im VfB hier und da fehlt, in diesen intensiven Werten, ist genau er personifiziert, zum Beispiel Laufleistung, wie gesagt, alle Spiele aufaddiert, ist er die Nummer 4 in der Bundesliga, Dauerbrenner und wirklich krass, was da gelaufen ist nach der Phase bei Arsenal, jetzt bei Leverkusen ja quasi unabdingbar gewesen, bockstarker Mittelfeldspieler und auf den muss man immer achten und ist einer, der ja dir das Spiel nicht wegnehmen darf, sage ich mal, oder der über die Zweikämpfe nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl im Spiel geben darf, also da muss man schon auf Level sein mit dem Xhaka.
Und auf wen man natürlich immer achten muss, das sind die Stürmer des Gegners. Ich habe mir Victor Boniface rausgesucht, dessen sportliche Fähigkeiten über jeden Zweifel erhaben sind. Ich habe absoluten Respekt vor ihm, was er auf dem Platz leistet, wie er trifft, den Torriecher, den er hat. Muss aber an der Stelle auch sagen, dass ein Spieler, der nach dem Elfmeterschießen im Supercup dem gegnerischen Team den Stinkefinger zeigt, ein Spieler, der beim Torjubel nichts Besseres weiß, als die Hose runterzuziehen, und ein Spieler, der nach einem Auffahrunfall mit dem Auto nichts Besseres zu tun hat, als es auf Social Media zu posten, bei mir schon ein Stück weit Respekt verloren hat. Unter anderem hat er auch am vergangenen Wochenende in Bremen durchaus rumgestänkert, als er dann von Xabi Alonso ausgewechselt wurde. Da gab es ein bisschen Verstimmungen. Würde mich trotzdem nicht wundern, wenn er natürlich wieder einer der größten Gefahrenherde dann ist gegen den VfB, aber da kommt so ein bisschen mein kroatisches Temperament raus. So eine Nummer wie den Stinkefinger merke ich mir, und wenn ich beim VfB auf dem Platz stehen würde oder da irgendwie was zu sagen hätte, dann würde ich mir das schon rauspicken und versuchen, es dem Kerl zurückzugeben. In sportlich fairer Form natürlich.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe hier gerade leichte Christian Pavlic spricht über Borussia Dortmund-Vibes verspürt in dieser Leitung.
Okay. Nee, ich fühle es aber. Also deswegen habe ich mich auch aus Gründen gegen Andrich entschieden, den hier als Player to Watch zu nehmen, aber die Truppe mir sympathisch zu reden, wird auch schwierig, aber das ist ja bei jedem dann persönliches Empfinden.
Tipps. Soll ich anfangen? Aber dann nehme ich euch den Klassiker weg.
Nee, komm. Das ist der Klassiker, komm.
Der Klassiker ist 2-2.
Nimmst du nichts weg. 2-3.
1-2.
Das gefällt mir.
Optimistisch.
Sehr gut. Hätten wir das alles abgehandelt, hätten den Blick beziehungsweise organisatorisches. Und da, Philipp, können wir euch was ankündigen beziehungsweise ein Angebot machen, das ihr gar nicht ausschlagen könnt.
Nicht nur das. Wir können auch vielleicht, um hinten anzufangen, schon mal auf die kommende Woche verweisen, gibt wieder 2 Ausgaben. Unter anderem haben wir Mario Rieker zu Gast, den der ein oder andere schon kennt, weil er schon mal hier war. The Zone-Kommentator, aber auch selbst Podcaster mit Serie A More, hat da einen Podcast, der sich mit der italienischen Serie A beschäftigt. Und wer, wenn nicht er, könnte uns erzählen, warum Atalanta Bergamo viel stärker ist als Juventus Turin. Dann haben wir natürlich wie üblich unser Housekeeping. Ihr wisst, Newsletter, Insta, Facebook, X, YouTube. Überall bitte folgen, Sterne da lassen, kommentieren, Bewertungen schreiben, WhatsApp abonnieren. Teil unserer riesigen Community werden. 71.000 Menschen kriegen da täglich von uns frischesten VfB-Stoff serviert. Und dann gibt's ja das alles zusammenbündelnde Mein VfB-Abo noch, das jetzt in den letzten Zügen seiner ersten Aktion ist. Wir hatten ja euch ein VfB-Trikot versprochen, wenn ihr ein Jahresabo abschließt. Diese Aktion läuft noch bis zum 31.10. um 0 Uhr. Also eine kleine Chance gibt's noch. Danach, ab dem Freitag, gibt's 6 Monate für 18,93. Frisch, fromm, fröhlich, frei. Haus sozusagen. Ja, wir bieten euch den kompletten redaktionellen Output, den wir so leisten mit unserem Team. Sind ja auch nicht gerade wenige, nicht nur wir drei, sind noch ein paar Kollegen mit dabei. Für 18,93 für 6 Monate im Abo. Und zusätzlich, als wäre das alles nicht genug, haben wir unter allen, die das Abo haben, noch so eine kleine Gewinnspielaktion laufen. Wir haben nämlich Tickets organisiert für die nächsten Heimspiele des VfB Stuttgart. Auch VIP-Tickets sind zum Teil dabei und die gibt's zu gewinnen unter allen Abo-Kunden eine völlig unabhängige, nicht bestechliche und datenschutz-grundverordnungskonforme Losfee wird das Ganze auslosen. Und da bin ich mal gespannt, wer der, die das Glückliche ist, der dann diese Karten gewinnt in den nächsten Wochen und Monaten. Und ja, das gibt's zum neuen Abo sozusagen zu sagen an dieser Stelle.
Sehr, sehr schön. Macht da gerne mit, seid dabei. Und wir freuen uns über eure rege Teilnahme. Philipp hat gesagt, in der nächsten Woche hören wir uns zweimal, weil wieder Champions League Woche, einmal vor Atalanta, einmal nach Atalanta und vor Eintracht Frankfurt. Dann es warten große Spiele auf den VfB Stuttgart. Aber zuerst Freitagabend Bayer Leverkusen. Payback Time, würde ich sagen.
So.
Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Felix, bist du in Modus? Viel Spaß in Leverkusen am Freitag, ne?
Ich bin komplett in Modus. Ich hab Bock.
Herr Meisel.
Ich habe hier gerade einen Sendungstitel gehört, kurz vor Schluss dieser Aufnahme.
Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Das letzte Wort in dieser Woche, das hat der VfB-Spieler Fabian Rieder, denn der gibt vor, wie das Ganze am Freitag unter dem Flutlicht in Leverkusen abzulaufen hat. Bis nächste Woche.
Ja, wir sind alle voll motiviert und möchten dieses Spiel unbedingt gewinnen gegen Leverkusen. Wir hatten ja im Supercup ein bisschen Pech und da wollen wir sicherlich eine gute Leistung zeigen und mit 3 Punkten nach Hause fahren.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.